So, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kräftesalon. Heute zu einem englischsprachigen Thema. Fuck up heißt es, soll sich davon nicht schrecken lassen, und ich bitte dann auch die Regie, über dieses Wort dann einen Piepser drüber zu legen im Internet. Wie immer wird auch unsere heutige Veranstaltung übertragen, nämlich auf die Webseite des Kepler Salons. Und da bitte die Piepser dann drauflegen. Gell? Also www.kepler-salon.at, Sie kennen die Seite, Sie sind ja Stammgäste. Herzlich willkommen hier. Es geht heute tatsächlich ums Scheitern, um etwas, das, sage ich mal, in unserer Kultur ein bisschen verpönt ist. So viele Leute, wie heute hier sind, kann man nicht davon ausgehen, dass der Abend gescheitert ist. Also es wird gut werden. Wir haben aber heute hier mal ein bisschen anders Prozedere, nämlich mehrere Gäste. Und einer davon ist auch der Kurator und der Leiter des Kepler Salons, unser Norbert Traböger. Mein Name ist Klaus Buttinger von den Oberösterreichischen Nachrichten. Wer mich nicht kennt, und zu den anderen Gästen komme ich später. Aber zuerst einmal dir, Norbert, das Mikrofon, bitte.
Vielen Dank, Klaus. Es kann mit unseren Gerätschaften umgehen. Ja. Vielen Dank, Klaus. Ich möchte nur kurz sagen, wie es zu dem gekommen ist. Die Laia Komender, die ich herzlich begrüßen darf, ist vor einigen Monaten auf mich zugegangen und hat mir aufmerksam gemacht, dass das in Deutschland sehr boomt, diese Fuck-up-Abende. In dem Sinn sozusagen als Beitrag oder dazu, dass Fehler machen und Scheitern in unserer Gesellschaft, was ja eigentlich ziemlich verpönt ist, irgendwie einen Platz kriegt und dass ein Forum kriegt und wir vielleicht erkennen, dass wir ja alle ständig mehr oder weniger am Scheitern und Gelingen sind. Und das ist sozusagen der Initialabend. Es kann durchaus, hat durchaus Potenzial, denke ich, dass das eine Fortsetzung finden kann.
Sie werden Ihren Kindern und Kindeskindern noch erzählen
genau,
dass Sie dabei waren damals. Ja, dem kleinen Kepler Salon, und in 2-3 Jahren bespielen wir den großen Saal des Posthofs, Damen und Herren. Aber bitte.
Und ich habe mir gedacht, nachdem ich das Wort schon ergriffen habe, habe ich mir gedacht, sozusagen, soll man sowieso von vornherein doch, dass ich eigentlich über mein eigenes Scheitern, das vielfach und täglich ist, sprechen möchte. Und im Nachsinnen, in den letzten Tagen, habe ich so für mich diese These aufgestellt, wer weiß, ob ich sozusagen in der Funktion, in der ich heute auch bin, als Chef hier im Kepler Salon, ob ich das geworden wäre, wenn ich nicht vielfach gescheitert wäre. Ich meine, ich bin in meiner Ursprungsmission, und da bin ich auch sehr immer noch treu, Musiker. Und als Künstler oder Musiker ist man ja sowieso ständig mit dem Scheitern konfrontiert. Also das fängt von Kindheitsbeinen an, sich auf eine Bühne zu bewegen, Stücke zu lernen, keine Fehler zu machen, das ist ja ganz wichtig, gerade in der Klassik, also ich bin ein richtiger Klassiker. Und ich bin nicht nur ein Klassiker, sondern ich bin noch dazu Sohn eines klassischen Musikers, was das Ganze sozusagen nur ein bisschen verdichtet, wie man sich unter Umständen vorstellen kann. Habe mich dann irgendwann entschlossen, aus einem Brennen heraus auch Musiker zu werden, eben wie mein Vater Flötist, dass das natürlich einiges Reibungspotenzial birgt. Können Sie sich vorstellen, das will ich jetzt da gar nicht näher ausführen. Da brauche ich den Abend allein. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so interessant.
Das kennen wir vom Montag. Ne?
Naja, genial würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Und habe dann ins Auge gefasst, sozusagen bei einem bestimmten Lehrer zu studieren nach der Matura. Sozusagen die Adresse in Österreich, ein Linzer Flötist, ich kann es auch sagen, Gott hab ihn selig, Wolfgang Schulz, manche werden ihn kennen, langjähriger Soloflötist der Wiener Philharmoniker. Und habe mir das also sozusagen geimpft durch eine, glaube ich, Kindheitsgeschichte. Ich meine, wenn ich Flötist werden will, dann muss ich bei dem studieren. Ganz einfach. Und das war so eingebrannt, worauf ich sozusagen nach der ersten Aufnahmeprüfung gleich mal gescheitert bin. Er hat mich nicht genommen. Ich habe dann ein bisschen, wie das halt dann so, ein bisschen Musikwissenschaft studiert, weil das ja irgendwie einen Privatunterricht gemacht. Habe dann sogar in der Zwischenzeit die Aufnahmeprüfung, also ich habe es geschafft, am Konservatorium in Wien studiert. Und habe mir gedacht, da fange ich mal an, aber das gilt nicht für mich. Und habe im Jahr drauf die zweite Aufnahmeprüfung versucht. Ich bin wieder gescheitert. Auch dem Jahr darauf, das ist dann schon die dritte. Jetzt habe ich dann, oder habe ich schon gesagt zu meinen Freunden, sozusagen, jetzt können wir mal langsam einen Lehrauftrag geben an der Hochschule für gescheiterte Aufnahmeprüfungskandidatinnen und Kandidaten. Ich bin jetzt auch beim dritten Mal gescheitert und habe mir dann kurz einmal gedacht, na, jetzt mache ich mal Pause. Worauf sozusagen auf Umwegen eine Botschaft von Herrn Schulz an mich herangeht, wo ich denn bleibe sozusagen. Ne? Er hat mich nicht gesehen im Herbst. Und mir dachte, das ist eigentlich, wenn er schon fragt nach mir, dann probiere ich es also ein viertes Mal. Das ist sozusagen mit diesem Abstand eines Jahres, also einen Herbst habe ich ausfallen lassen. Und mit 23 letztlich, ich hab schon studiert sozusagen, ich habe auch Flöten studiert, aber es hat für mich ja innerlich nicht gegolten, weil ich zu diesem bestimmten Lehrer wollte, habe ich es geschafft, natürlich glückselig. Und dann, um es vereinfacht und direkt zu sagen, dann war die Scheiße wirklich am Dampfen. Es waren die schlimmsten Jahre meines Lebens, weil wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Also die Chemie zwischen meinem ersehnten Lehrer und mir hat nicht gepasst. Und es war ein Horror. Also da hat's wirklich angefangen, da bin ich schon an die Grenzen meines Daseins auch gekommen. Damals, weil der dann so nebenbei dann auch noch so Bemerkungen gemacht hat, du wirst eh nie ein Flötist werden. Also das trifft dann schon, gerade wenn man in einer Leidenschaft und auch nachdem das fragile Thematik von meinem Vater her war. Letztendlich, um es nicht zu lange sprechen, gell, Klaus, um es zu verkürzen, ich habe dann irgendwann quasi gewusst, so funktioniert es nicht, habe dann einen Deal mit ihm gemacht, dass ich offiziell bei ihm studiere und habe mir einen Privatlehrer gesucht. Da habe ich eine sehr glückliche Hand gehabt und bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen, war in Schweden, das war auch sehr glücklich und jetzt haben sich die Dinge irgendwie anders entwickelt und ich bin halt auch angstfreier geworden, weil das war natürlich schon eine potenzierte Angst, sozusagen, wenn man irgendwo in dem Kontext gespielt hat. Das waren ja die schlimmsten Konzerte meines Lebens da an der Hochschule. Und 2 Jahre später bin ich zurückgekehrt aus Schweden, bei seinem Kollegen, einem anderen philharmonischen Soloflötisten, der mich sofort genommen hat. Bei dem habe ich dann ein Diplom gemacht und der hat gesagt, also bist du ja gut, substituierst an der Staatsoper. Das ist gut. Also, und sage ich, wer hat den Dienst? Der Wolfgang Schulz sitzt auf der ersten Flöte. Dann sage ich, also eine Bitte hätte ich schon, informieren Sie ihn vorher, weil sonst kriegt er unter Umständen einen Herzinfarkt. Er hat ja gehalten, dass er hat es mit Fassung getragen. Und hat dann irgendwie erkannt, bei dem, dass das doch irgendwie was geworden ist, hingegen seiner Prognose oder seiner Einschätzung, wo er mir recht geben kann. Ich war so unter Druck, dass ich gar nicht mehr in den Stunden das auch gar nicht mehr bringe. Aber was ich jetzt sozusagen, die Konklusion schnell zu machen, weil ich am Anfang gesagt habe, wer weiß, ob ich sozusagen mich je für den Kepler-Salon interessiert hätte, beruflich, wenn diese Phase nicht meines Lebens irgendwie war es einfach, es gibt mehr und über andere Sachen nachzudenken. Ist in diesem Scheitern, auf der einen Seite bin ich sehr konsequent, wie Sie sehen, sonst war man jetzt sozusagen wahnsinnig dran über 4 oder 5 Jahre. Aber es hat mir sozusagen vieles in den Konsequenzen eröffnet, was ich heute mache und heute mich auch ausmacht, nämlich eine Vielfalt von Tätigkeiten. Und ich bin immer nur Musiker und leidenschaftlicher Musiker und ich spiele wahnsinnig gerne mal Flöten auf verschiedensten, sehr undogmatischen Art und Weise zum Teil. Und das liegt wahrscheinlich in dem, heute bin ich ihm sehr dankbar, weil der Druck so hoch war, dass ich mir sozusagen, ich habe mir die Sachen anschauen müssen, um es zu überleben und hatte das Glück, nicht durchzuschlürfen, sozusagen, wie man auf Oberösterreichisch sagt, durch das Studium und dann irgendwie dann als Profession sozusagen Fuß zu fassen, sondern ich sehe sozusagen mein heutiges Dasein sehr maßgeblich bestimmt durch dieses Scheitern, genau.
Danke, Norbert, du hast schön erzählt. Ich würde sagen, das sind Scheiter-Episoden oder Umwege, die dann ja schlussendlich dann ohnehin zu einem Erfolg geführt haben. Denn hier zu setzen ist ja zweifellos einer. Sonst wäre ich ja auch gescheitert. Scherz beiseite. Ich wollte da nur sagen, bei mir jetzt mit der Flöte nicht so lange dauert, nur 14 Tage, dann habe ich es in den Ofen geschoben, weil ich wollte eigentlich Trompete lernen, aber das ist eine andere Geschichte. Damen und Herren, wir wollen es heute so machen, dass wir gleich im Anschluss an die Geschichten, zu denen dann auch noch Gerald Mayer, der rechts neben mir sitzt, was beizutragen hat, und Christoph Wiesmeier, rechts von mir, reden wir darüber, vielleicht was jetzt das Scheitern des Norbert Travöger war, diskutieren wir da gleich mal drüber. Wie immer wird das Mikrofon von unserer bezaubernden Assistentin gereicht. Ja, wer mag zu dieser Erzählung, wer mag zum Thema Scheitern es erzählen? Wer bricht das Eis? Bitte.
Also mein ganzes Leben besteht nur aus Scheitern. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich gescheitert bin, war es einfach gescheitert zu scheitern. Weil ich einfach dadurch einfach mehr in die Mitte gekommen bin. Dadurch, dass ich immer wieder gescheitert bin, habe ich gemerkt, das Scheitern kommt ja dadurch, durch meine Angst, also die ich habe. Also durch meinen Druck, den ich mir gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also mit dem ganzen Druck kannst du zwar vielleicht ganz genau irgendetwas machen, aber du kommst immer aus deiner Mitte wieder raus. Vielleicht wirst du ein wunderbarer Dings, aber du kommst nicht wirklich, du wirst kein Spitzenmann. Also du kannst kein Spitzenmann werden. Und dann erst, wenn dieses Gefühl kommt, ja, es ist mir egal, ich bin gescheitert, dann kannst du, sag mal, in der Asche verbrennen, auf dem Scheiterhaufen verbrennst du alle deine Vorstellungen und dann steigst du wie Phönix aus der Asche auf. Das ist einfach das schöne Gefühl dabei. Und es gibt so gerade im künstlerischen Bereich die Patricia Kupinski, irgendwas, ja, das ist so für mich so ein Vorbild von jemand, der einfach sich lebt, weil es einfach von Begeisterung erfasst ist. Und da ist einfach Scheitern nicht mehr möglich, weil einfach die ist einfach voll da, immer im Augenblick. Und ich glaube, das ist so, was mir immer wieder gesagt hat, du musst scheitern. Bei mir war es ähnlich, also mein Vater war auch Ingenieur und ich bin auch Ingenieur geworden und ich konnte gegen meinen Vater nicht gewinnen, ich hatte keine Chance. Also musste ich scheitern und bin dann hinterher in ganz anderen Bereichen gelandet. Und das hat mir aber selbst organisiert. Dadurch konnte ich immer mehr in Bereiche reingehen, die mich wirklich interessiert haben. Und ich glaube dann, wenn du wirklich da bist, was dich total interessiert, dann kann dich keiner scheitern lassen. Dann bist du vielleicht ein Autist oder so, aber nicht gescheitert. Also von daher finde ich das sehr schön. Danke.
Also vielleicht scheitern schön? Ja. Das ist, glaube ich, die Frage.
Ja, ich glaube schon, es ist sozusagen eine Definitionsfrage. Auf diesem Scheitern liegt also ein Nimbus des Gescheiterten und so weiter. Die Frage ist, die ich sozusagen in den Raum aufstelle, ob wir überhaupt kreativ sein können ohne Scheitern. Das geht nicht. Wenn wir keine Fehler machen, dann entstehen keine, das würde jeder Wissenschaftler bestätigen, entstehen ja keine neuen Überlegungen. Was muss ich denn überlegen, wenn es funktioniert sozusagen? Und in der Kunst, das ist ja sowieso klar.
Ich möchte ein bisschen dagegen reden. Nicht nur, weil es mein Job ist da, sondern es gibt, glaube ich, schon ein gutes und auch ein schlechtes Scheitern, ja, oder? Ich denke mal, wenn man scheitert, ja, and you dust yourself up und geht aus der Asche wieder hoch, dann ist das vielleicht lehrreich und schön, aber es gibt auch so ein vielfältiges, dauerndes Scheitern, das dann sozusagen in eine Depression führt, ja? Also ich glaube, es gibt, Scheitern hat zwei Köpfe vielleicht, oder?
Ja, natürlich, sozusagen, wie man eingestellt ist, oder Einstellung kriegt dazu. Also ja. Ich habe auch nicht gern sozusagen die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Das waren die große Zeiten der Depression sozusagen. Heute, das ist mir nicht gut, wenn man wochenlang was...
Klar. Kann man nachvollziehen. Durchaus.
Ja. Ich möchte da kurz was dazu sagen. Meiner Meinung nach sind die Begriffe Scheitern und Fehler zwei Paar Schuhe. Scheitern ist aus meiner Sicht ganz was anderes wie Fehler machen.
Okay, das ist meine Meinung.
Ja, mit dem kann ich was anfangen.
Okay. Ja, wir müssen es ja nicht definieren.
Er hat immer gesagt, wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer macht keine Fehler. Aber das ist ja der größte Fehler.
Ja, aber ist nicht Arbeit an sich schon mal, wenn man arbeiten muss, er scheitern, oder? Genau. Mir hat einmal ein Kollege immer gesagt, Arbeit schändet, aber... Das kommt, glaube ich, noch aus einer alten Einstellung von Vorsokratikern oder so, ne? Wo man Sklaven hatte für solche Dinge. Wurscht, bitte, gibt es noch zu dieser Geschichte?
Danke. Ich finde das interessant, was Sie gesagt haben, also der Unterschied zwischen Scheitern und Fehler. Und das haben Sie einfach so in den Raum gestellt und ich bin ein bisschen neugierig, wie Sie den Unterschied beschreiben würden. Also ich hätte schon so keine Definition, aber ich würde gerne wissen, was Sie da als Unterschied markieren.
Vielleicht, wenn ich... Ein Beispiel ist vielleicht, ich war unter anderem, ich bin ja beruflich ein bunter Vogel, Schichtführer bei MAN. Und jetzt hinterher betrachtet, habe ich auch so manchen Fehler gemacht im Umgang mit den Mitarbeitern. Nur als Beispiel. Wegen denen ist aber weder ein Mitarbeiter noch ich gescheitert. Aber ich habe aus diesen Fehlern gelernt und habe zu einer besseren Kommunikation gefunden mit den Mitarbeitern dadurch. Ja.
Das ist nur ein kleines Beispiel. Hätten diese Fehler in Summe dazu geführt, dass man sie hinauswarf wegen schlechten Umgang mit den Mitarbeitern, dann wäre es ein Scheitern, oder?
Würde ich so sagen, ja.
Okay.
Und wirklich scheitern. Ich denke mal, wir sollten schon die Begrifflichkeiten ein bisschen klären. Wir stellen so viel in den Raum. Liebe. Ja, was ist denn Liebe? Ja, ganzheitliche Liebe. Ja, da können wir allein 3 Stunden oder 4 Stunden diskutieren. Und genauso beim Scheitern. Was ist wirklich Scheitern? Ist nicht erst dann jemand gescheitert, wenn er nicht mehr fähig ist, aufzustehen?
Über das Thema. Ist das in den Raum? Ja, sehr schön. Ich habe noch Platz im Raum heute, ausnahmsweise. Schauen wir in die zweite Geschichte. Christoph Wiesmeier, du bist Architekt, in Linz bekannt als einer, der das Projekt Schwemmland hochgezogen hat. Auch das Urban Gardening wäre ohne dich nicht vorstellbar. Aber du hast deine Geschichte des Scheiterns heute für uns, bitte.
Ja, danke für die Einladung, Norbert. Es ist im Prinzip...
Danke fürs Melden.
Okay. Ich zeige dir ein kleines Projekt, das in Hamburg begonnen hat. Also da sieht man mich links auf der Elbe in einem 1000 Liter recycelten Wassertank. Und wir haben für so ein kleines Kunstcamp dort ein Projekt gestartet namens Volle Scholle. Und das geht aus von so einem Tank. Und der Witz war, dass wir erst vor Ort ausprobiert haben, wie denn dieser Körper, dieser Schwimmkörper in dem Fall reagiert auf Belastung. Natürlich kann man alles berechnen, ne? Auftrieb und gewisse Verhaltensweisen von so einem Tank, aber da gibt es keine Berechnungen für so eine Nutzung. Ne? Also ein Ding steht normal auf einer Palette und wird mit einem Stapler transportiert. Und ich arbeite halt gern halt mit Recyclingmaterial und da war der Witz irgendwie oder die Herausforderung, mit was zu arbeiten, was man so in dem Kontext nicht für normalerweise nutzt. Und da war absichtlich auch natürlich von vornherein schon der Zugang, dass es Scheitern erlaubt ist, ne? Weil du kannst nicht perfekt damit arbeiten. Ne? Und es war ein gleichzeitiger Spaßfaktor, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, dass irgendwann einmal scheitert. Ja? Der Vorteil war, dass es Sommer war und dass es nicht so kalt war. Und Folgeprojekte daraus war eben direkt in Hamburg diese volle Scholle, wie man es da sieht. Es war ein Minimuseum von einer 3-wöchigen Analyse von Wilhelmsburg, dieser Elbinsel, und haben dort eben so ein bisschen ausgestellt, was wir dort entdeckt haben auf dieser Insel. Und das war dann ausgestellt. Und das ist jetzt eine weitere Auseinandersetzung mit diesen Tanks. Das war heuer im Sommer beim Projekt Floating Village an der Traun, wo ich mit diesem Projekt einen kleinen Beitrag zu dem Großprojekt geliefert habe, wo ich zwei so Tanks aneinandergefügt habe, verschweißt habe, zu einem Schwimmobjekt, die dann mit anderen Projekten zu einer großen Insel zusammengefasst wurden. Und aus diesen Erkenntnissen aus Hamburg sozusagen habe ich dort eben mit dieser Konstruktion darauf reagiert und auch mit Recyclingmaterial da so einen Schwimmkörper gebaut, der schwimmtauglich ist. Es ist im Prinzip ein spielerischer Zugang auch zu dem Scheitern eigentlich. Also es gab keinen Zwang, ich musste nicht irgendwo wen vorweisen, dass das klappen muss, sondern es hat sich einfach entwickelt aus einer längeren Auseinandersetzung. Ich darf auch kurz erwähnen, dass es aktuelle Ausstellung gibt in Kunstraum Goethestraße, wo eben diese Projekte von Leo Schatzl, das Floating Village Projekt in Österreich sozusagen die letzten 5 Jahre, glaube ich, betreut hat, ausgestellt, ist unter anderem auch dieses Projekt. Also es sind alle Projekte, die in die Richtung gehen, ausgestellt in den Kunstraum Goethestraße, wer es sehen möchte.
Sehr schön, danke Christoph für den Input. du hast die sozusagen nicht aufgerappelt und abgeputzt vom Staub, sondern abgetrocknet, nicht vom Wasser, und wieder durchgestartet. Bitte, gibt es zu dieser Geschichte Fragen, Anmerkungen?
Man, wenn man natürlich Scheitern mehr oder weniger schon so angelegt hat, dass man scheitern, dass das mehr oder weniger schon im Programm ist, dann ist es natürlich überhaupt besonders lustig, oder? So täte ich auch gern scheitern, nicht? Ich meine, sonst ist Scheitern kann ja schon sehr traurig auch sein.
Ja, ja. Schon traurig auch sein. Aber auf der anderen Seite wäre es ja doch auch eine sehr sinnreiche Sache, manchmal das Scheitern in Projekten schon vorher mal hineinzunehmen. Also bewusst zu sagen, wo ist Raum zum Scheitern, oder?
Ja, aber wahrscheinlich leider tut es nicht weh. Ja. Ich meine, es ist ja nicht, ich hab ja wirklich auch überlegt, irgendwas was ein Scheitern zu präsentieren, aber das ist alles so traurig.
Aber
vielleicht, man, das muss ja einen gewissen Unterhaltungswert haben.
Naja, durchaus. Scheitern hat, wie gesagt, zwei Gesichter und vielleicht im Laufe des Abends kannst du dich überwinden, vielleicht auch eine traurige Scheitergeschichte zu erzählen. Werden wir sehen. Hat sonst noch was zum Scheitern zu sagen? Eine Frage bitte. Können wir das mit dem Mikrofon irgendwie anders machen, dass das Mikrofon am Podium bleibt und du bitte das Mikrofon da trägst, sonst ist das immer ein bisschen doof mit, es ist nur wegen der Aufnahme. Wegen der
Idee. Also, hört man mich?
Ja.
Also ich sehe jetzt in beiden Dingen eigentlich kein Scheitern, weil ihr wart beide ja erfolgreich. Ne? Ich meine, du bist Flötist geworden, du hast da einen Schwimmkörper gebaut, der schwimmt. Also das ist jetzt nicht ein Scheitern, ne?
Es war schon ein paar Jahre lang ein Scheitern, ne? Es hat sich über 5-6 Jahre gezogen, sozusagen nicht die Aufnahmeprüfung, sondern sozusagen einfach ein Studierenskind, wie ich mir das vorgestellt habe. Insofern war es zwischen 19 und 25 schon ziemlich unklar, wohin die Reise geht. Dann ist der Moment gekommen, wo ich selber entschieden habe und sage, jetzt steige ich da aus und suche mir selber einen Lehrer. Dann hat das zum Funktionieren. Aber ich habe mich auch, das kann ja leicht in mir abrufen, sozusagen als Gescheiterter gefühlt bis zu dem Moment, wo ich die Aufnahmeprüfung geschafft habe. Dann habe ich zumindest offiziell, das war irgendwie eine Befreiung. Das andere war ja dann schon verstecktes Scheitern, dass das nicht funktioniert, weil es einfach irgendwie, das war diese Marke, der Sturtbiert bei dem, der ist gut, weil die Klasse war sehr gut. Aber das war nur nicht das Rätsels Lösung sozusagen, sondern erst der Moment, wo ich dann selber angefangen habe, mir meine Lehrer bewusst zu suchen.
Aber die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, wann ist man gescheitert? Ja? Also ist man gescheitert, ist das ein Scheitern, man sagt, okay, ich schaffe das einmal nicht, zweimal nicht, oder ist gescheitert, weil ich sage, nein, jetzt wäre ich nicht Flötist. Also das ist ja sozusagen nur die Option.
Vielleicht bin ich partiell gescheitert und darum bin ich auch
Kepler. Ja, ich glaube, es gibt schon, so nicht der Nest beschmutzen, aber es gibt schon. Es gibt ja schon zwei Dinge, die sich anregen und die ja sehr gescheit sind, nämlich das ist eine Zeitkomponente, das heißt, nehme ich mir Zeit zum Scheitern oder wie lange darf ich scheitern, ich dann das Scheitern auch definieren. Dann ist die Frage, woraus definiere ich Scheitern? Nämlich aus dem Gefühl, dass du gesagt hast, ich habe das Gefühl, gescheitert zu sein. Das heißt also, man stellt für sich fest, gescheitert zu sein. War das, Christoph, weil du gesagt hast, das war doch ein gewisses Spaßprojekt, aber war das ein Scheitern, über das du vom ersten Moment hast schmunzeln können, oder war das schon so ein Ding wie, ah, Mann, das kann wieder von vorne anfangen? Was war das für ein Gefühl?
Vor dem Moment war auch noch nicht klar, wie es weitergeht. Ja. Es hätte nachher auch noch mal scheitern können. Ja. Also, das war auch ein Momentzustand, aber es war im Zugang schon geplant. Also, diesen Moment hat sein.
Die Möglichkeit des Scheiterns.
Ja.
War da, und dann ist. Hat das nicht funktioniert? Hat euch das dann so aus der Bahn geworfen, dass das Projekt dann kaputt war, oder habt ihr dann weitermachen können?
Nein, also zeitlich hat es alles passt, dass wir das dann weiter haben treiben können. Also es war ja alles ein Prozess in ein anderes Projekt hinein, wenn man das jetzt so verfolgt.
Aha.
Aber ich weiß nicht, ob du da eine andere Frage verbockt hast da drinnen, oder?
Moment, Mikrofon kommt.
Es war eigentlich so die Frage dann noch, ab wann redet man vom Scheitern? Ja?
Und Definitionsfrage.
Wie genau, ja. Und sage ich mal, ich scheitere einmal, ich scheitere zweimal, aber ich bleib praktisch dran, ich versuche das weiter. Ne? Und solange man dran bleibt, glaube ich, ist man nicht gescheitert.
Kann man sagen, sobald sich der Plan dann doch erfüllt, ist man nicht gescheitert.
Naja, vielleicht sogar noch weiter. Ne? Solange man es weiter versucht, ist man nicht gescheitert.
Also das ist Sisyphos, oder wie? Das ist Sisyphos als Personifizierung.
Ja, vielleicht auch, ja.
Bitte.
Ich kann da vielleicht eine andere Form des Scheiterns noch einbringen. In meinem Leben, also das hat sich wirklich durchgezogen, jedes Mal, wenn es ein neuer Abschnitt war von Kindheit und Jugend und so weiter, habe ich durch schwere Krankheit oder durch schweren Unfall das nicht machen können, was eigentlich auf meinem Plan war oder was ich gern gemacht hätte. Ist das jetzt auch ein Scheitern?
Scheitern oder Schicksal, das ist hier die Frage.
Naja, aber das, was ich wollte, habe ich eigentlich nicht.
Ich glaube, wie definierst du das denn, wenn ich so forsch fragen darf, im Nachhinein? Es ist eine Frage, aus dem Gefühl heraus, bin ich gescheitert oder nicht?
Im Nachhinein sage ich mir, es war gut so, aber in dem Moment ist es mir schon sehr schlecht gegangen. Ich habe da schon schwere Zeiten gehabt, bis okay. Ich sozusagen mich wieder aufgerappelt habe, gesundheitlich oder.
Vielleicht haben wir wieder hier diese Janusköpfigkeit, von der wir eh schon gesprochen haben, ne, die das Scheitern vielleicht innehat.
Ich meine, heute sage ich, es war kein Scheitern, nicht? Also ich bin an und für sich zufrieden mit dem, wie's, aber ich hätte mir vielleicht, ich weiß es nicht, ob ich mal was ersparen hätte können. Ich habe ja im Grunde genommen nicht viel dafür können, dass es so gekommen
ist. Ja,
ist
schon klar, nicht? Das ist ja die Schicksalskomponente.
Also das hat mich schon sehr lange in meinem Leben beschäftigt. Mein Enkelkind, dem ich von einem sehr schweren Unfall erzählt habe, hat gesagt, ja, da wäre ich ja dann gar nicht da. Habe ich gesagt, möglicherweise, wenn das nicht passiert wäre, wärst du nicht da.
Also, jetzt sind wir aber wirklich auf der Schicksalsebene.
Ja,
naja,
aber diese Zeit, glaube ich, wo man das nicht erreicht, was man will, ist ja auch eine Phase des Scheiterns, ganz egal, wie es zustande gekommen ist. Ob ich jetzt irgendwas ausprobiere und es scheitert und es geht fünfmal nicht und beim sechsten Mal gelingt, ich weiß es nicht. Ich habe mich damals auch so gefühlt, ich bin gescheitert.
Okay, gut, danke für den Input. Es gibt dort eine Frage. Dort zweimal, ganz hinten, bitte.
Danke. Also ich finde, es ist schon mehrfach eigentlich beschrieben worden, was so Merkmal oder Voraussetzung von Scheitern sein könnte, nämlich die Vorstellung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und das nicht zu erreichen.
Ja.
Und was sozusagen davon abhält, dass das Ziel nicht erreicht werden wurde, also sozusagen die Vorstellung der Verursachung, wie es dazu kam, dass das Ziel nicht erreicht werden kann, ist natürlich mannigfaltig, aber die erste Vorstellung ist doch, man hat eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Und da gibt es Blockaden, Entscheidungen von anderen, eigene Inkompetenzen oder was auch immer, Unfälle, Schicksalsschläge, die einen davon abhalten, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Und dann bleibt natürlich noch die Option, das Ziel zu verändern. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur da, glaube ich, seid ihr alle, die jetzt so eine Geschichte erzählt haben, euch wahrscheinlich einig, dass es eine Vorstellung gab, wie konkret oder abstrakt sie auch sein mag. Und diese Vorstellung ist erstmal nicht erreicht worden.
Okay, das ist vielleicht ein Definitionsmerkmal. Durchaus, bitte.
Die Wortmeldung der Elfi hat bei mir den Begriff Kontrollverlust ausgelöst. Also, dass Scheitern möglicherweise auch etwas mit Kontrollverlust zu tun hat. Und wir sind ja sehr planende Menschen, die ja meistens sehr weit im Vorhinaus schon planen und dann verlieren wir die Kontrolle. Und wenn ich an mein Scheitern denke, dann fallen mir als erstes immer so Moderationen ein, bei denen ich gescheitert bin, und das waren dann einfach wirklich Scheitern wegen Kontrollverlust, weil entweder irgendjemand aus dem Publikum oder ein ganzes Publikum plötzlich sich vollkommen anders verhalten haben, als geplant war, und also jede Kontrolle dann weg war, also alle Steuerungsmechanismen, die man so in einer Situation normalerweise anwendet, einfach nicht mehr da sind, und könnte auch eine Komponente sein, der Kontrollverlust.
Mhm. Okay, nehmen wir diese Wortmeldung noch und dann schauen wir eine Runde weiter, bitte.
Also mein Scheitern war eigentlich immer, wo ich gemerkt habe, dass die Kontrolle mich eigentlich zum Scheitern bringen muss. Also die Kontrolle hat mich zum Scheitern gebracht, und dadurch konnte ich dann die Kontrolle loslassen und habe gemerkt, dann fange ich an zu leben. Denn was war denn mein Ziel? Mein Ziel war eigentlich, glücklich zu sein. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich zum Beispiel getanzt habe, dann war ich total glücklich. Also ich hatte keine Kontrolle mehr. Und dadurch, dass ich aber dann mein Ziel gar nicht mehr brauchte ohne Kontrolle, habe ich das dann fallen lassen können, aufgrund dessen Glücksgefühl, was da war. Also ich hatte einfach verzichtet, irgendwie etwas zu machen, wo ich gemerkt habe, jetzt quäle ich mich so lange, bis ich dann Herzinfarkt habe oder so, weil ich mich so kontrolliere. Also sagen wir, durch diesen Druck, meinst du, Schule, Notenzensierung und so, das sind ja alles, die uns zum Scheitern gebracht haben, oder mich zumindest. Und da denke ich einfach, dass da ist einfach mal genauer zu überlegen, weil unsere Gesellschaft scheitert ja jetzt insgesamt. Also man muss sich ja anschauen, sind ja nicht nur wir, die gescheitert sind, sondern das ganze System fängt an zu scheitern.
Okay, danke. Danke, da kommen wir dann noch hin. Vielleicht können wir zum Behufe der Konzentration uns daran erinnern, dass wir die Handys nach der Veranstaltung wieder einschalten, bitte. Ich wollte nur dazu sagen, wieder haben wir diese beiden Seiten hier. Einerseits Scheitern wegen Kontrollverlust als Ursache und Kontrollverlust als etwas, das zum Scheitern heraushilft. Ne? Also wieder diese beiden Gesichter. Okay, bitte. Dann eine Runde weiter.
Hört man mich?
Ja, ja.
Ja. Oft hat man ja so eine Begleiterscheinung beim Scheitern, das ist das Gefühl der Scham. Das heißt, man hat einen Plan, man will das durchziehen, dann geht das nicht auf, dann hat man vielleicht noch einen Plan B, den probiert man, geht auch nicht auf, und dann wird es ein bisschen leise. Und dann fällt man in sich selber rein, also bei mir geht es halt so, ich fall dann in mich selber rein, und dann bin ich mir selber ausgeliefert mit dem Scheiße. Das hat jetzt nicht funktioniert, so wie ich wollte. Und natürlich will ich auch nicht, dass das unbedingt wer mitkriegt, dass ich hier ein bisschen leide unter dem Gefühl, Scheiße, das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Und dann versuche ich zu vertuschen. Und da ist dann das große Potenzial des Scheiterns, geht dort verloren, wo man es vertuscht. Weil wenn man teilt, woran man gescheitert ist, dann kann man gescheiter werden oder andere auch mitgescheiter werden. Oder man kann mit Gefühl, nicht mit Leid, weil da haben wir ja dann alle nicht, aber nichts davon. Aber so dieses Teilen, woran bin ich gescheitert, wo möchte ich weiter hingehen, dann kann man auch das Glücksgefühl, neue Ziele zu haben oder im Jetzt zu sein, plötzlich teilen. Und dann kann man halt lachen. Bei einer Moderation stellt man das sehr schwer vor. Aber also da ist auch ein paar später gestern. Ja, also
manchmal muss man Sachen einfach zulassen in einer Moderation.
Ja, ja. Also das Begleitgefühl der Scham hindert mich daran, das Potenzial des Scheiterns zu nutzen. Und dann ist voll viel für den Hugo, also dieser österreichische Ausdruck. Und den Hugo mag ich, weil der scheint mir so reich zu sein. Die reichste Persönlichkeit auf Erden ist der Hugo, weil man so viel für den Hugo macht. Mhm. Ja, also so. Und am schönsten ist halt, wenn man über Scheitern lachen kann und teilen kann, weil dann geht es halt irgendwie besser weiter.
Danke. Jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Gerald Mayer. Wenn es unter uns Vieren, die wir hier sitzen, einen Fachmann gibt im Scheitern, dann Sie vielleicht, wenn ich so sagen darf. Das ist jetzt nicht bös gemeint, sondern Sie verfügen über eine schillernde Vita und werden uns jetzt ein bisschen da teilhaben lassen. Ja? Bitte das Mikrofon.
Ja. Ich werde es versuchen. Ich muss es dazu sagen, ich rede das erste Mal vor dem Publikum. Das kommt jetzt dazu. Und die ganze Geschichte hat aus meiner Sicht derart viele Facetten,
dass das, wenn wir da in allen Bereichen ins Detail gehen würden jetzt, ja, das würde den zeitlichen Rahmen, glaube ich, ums Doppelte oder Dreifache sprengen. Und jetzt tue ich mir im Augenblick ein bisschen schwer, da irgendwo einzuhaken.
Erzählen Sie einfach Ihre Geschichte zum Scheitern. Also das, was ausgemacht hat,
ja, ich erzähle meine Geschichte. Ich muss ja da was daraus suchen.
Sie haben fünf Minuten.
Ich habe fünf Minuten. Gut. Dann möchte ich einmal sagen, es ist da jetzt gefallen, beides. Also Erfolg und Scheitern. Und ich glaube, dass das total zusammenhängt. Wie ihr alle wisst, leben wir in der Polarität. Und wo jemand extrem erfolgreich ist, gibt es im Gegensatz dazu irgendwo jemand, der extrem scheitert. Ob man das wahrhaben wollen oder nicht. Aber es ist so. Und dazwischen auch alles, was wir uns vorstellen können und auch was nicht. Ja. Und ich war zum Beispiel ein paar Mal, oder zumindest sagen wir einmal, wirklich nahe daran, mir das Leben zu nehmen. Aber fragen Sie mich nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Hinten nach denke ich mir, ja, einerseits habe ich mir gedacht beim Heimfahren, ja, jetzt da beim nächsten Bahn, bei der nächsten Mauer, und weil ich habe meine Maus gesehen, 1,4 Millionen Schilling Schweden damals, und ja, zusammengeteilten Hand, weil wir Oberschlaudenkampf keinen Vertrag gemacht haben, kein GSMBH, und ja, beim anderen war nichts zum Holen, und es ist alles auf mich niedergeprasselt, ja, also es war die Hölle, ja. Und dann auf einmal war ich daheim, ne? Und habe dann immer noch gelebt. Und dann habe ich mir gedacht, du bist in Wahrheit ein feiger Hund, wenn du das Leben nimmst. Weil, was tust du deiner Tochter an, was tust du deiner Familie an, das kann nicht sein. Aber auf mich ist damals derart viel eingeprasselt, dass ich unfähig war, mich dem sofort an Ort und Stelle zu stellen. Jetzt habe ich einen Plan umgesetzt, der, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und zwar, ich habe so gespürt für mich, ich brauche eine Auszeit. Das schlagt mir. Also die Gedanken sind im Kreis gerannt und von den einen Extrem ins andere. Und unterm Strich habe ich keine Lösung gefunden. Außer die, ich muss einmal weg. Jetzt habe ich durch einen Geschäftspartner die Möglichkeit gehabt, nach Toronto zu fliegen. Ja. Und bin dort nach Toronto geflogen mit der Vorstellung, ja, da kann ich jetzt alles machen. Ich kann aussteigen, nie wieder zurückkommen. Ich kann mit einem stehen, was auch immer. Ich habe mir einfach eine Auszeit genommen. Und das war total spannend. Und nach 14 Tagen in Toronto, das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber fragen Sie mich nicht, warum. Ja, plötzlich habe ich gewusst, ich muss zurück. Also es hat, muss ich auch noch vorschicken, niemand hat gewusst, wo ich bin. Wirklich niemand. Ja. Und so gesehen waren ja die 14 Tage auch schon die Hölle für meine Angehörigen, natürlich. Ne. Aber für mich habe ich das gebraucht. Ich hätte sonst wirklich keinen Ausweg mehr gesehen. Und plötzlich habe ich gewusst, ich muss zurück. Und ich war mir in dem Augenblick so sicher, dass ich die Geschichte packe und dass ich alles schaffe und dass ich diesen Stier bei den Hörnern packe, ihm in die glühenden Augen schaue und sage, bis daher und keinen Schritt weiter. Und jetzt ziehe ich alle Register und Ressourcen, was ich habe, und aus dem komme ich raus, ja. Und das habe ich auch geschafft. Und das ist schon sehr prägend, aber das hat alles so viele Hintergründe, haben wir wirklich den freien Willen. Warum nimmt sich der eine in der gleichen Situation das Leben, der andere, den anderen passiert vielleicht nur mal was Ähnliches, der steht wieder auf und irgendwann sagt er, das ist mir auch passiert, dass ich, während ich in diesen Krisen war, das ist ja nur eine Facette von meiner Geschichte, dass ich mir gedacht habe, ja, dann zum nächsten, ich stehe wieder auf. Aber warum, woher ich die Kraft und die Energie gehabt habe, das weiß ich nicht. Das ist auch irgendwo eine spannende Geschichte. Kriegt man da was mit, vererbt, sind das Erfahrungen, die man im Leben macht. Das ist eine spannende Geschichte. Also in meinen Augen spielt sich das Ganze in dieser Polarität ab. Und da kommt sehr viel dazu, wie man Scheitern empfindet, nämlich das Gegenteil der Erfolg. Was versteht hier jeder Einzelne unter Erfolg? Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte. Und jetzt, wenn ein zu hoher Erwartungsdruck ist, den ich mir mache, bewusst oder unbewusst, das rennt ja so viel auf der unbewussten Schiene. Das wissen die Werbefachleute am besten, nicht? Die uns pausenlos bombardieren und unser Unterbewusstsein völlig verändern. Und wir checken es nicht, wenn wir Automatismen unterliegen. Ja? Das ist eine total spannende Sache. Und darum habe ich am Anfang gesagt, mir persönlich ist schon wichtig, dass man sagt, okay, diese Begrifflichkeiten klären, so gut es geht. Aber wahrscheinlich werden wir da auf keinen grünen Zweig kommen, weil das einfach jeder anders sieht. Für jeden stellt sich Scheitern anders dar, für jeden stellt sich Erfolg anders dar. So ist es. Und ich glaube, wenn man allein über die Geschichte, was ist für den einzelnen Erfolg oder was bedeutet Erfolg in unserer Gesellschaft, allein da würde das Ganze wahrscheinlich in den Rahmen sprengen.
Vielleicht machen wir jetzt einmal eine Pause, weil...
Wir können nennen. Ja, ist schon klar. Sie haben natürlich völlig recht. Wir werden das heute nicht alles klären können. Allein, dass wir hier sitzen, ist ja schon ein Indiz, dass das Thema virulent ist, dass da etwas zu reden gibt, dass das Format in Deutschland brummt, dass es vielleicht ein anderer Umgang gesucht wird mit dem Scheitern, dass es um andere Definitionen geht heute in unserer Gesellschaft. Das ist ja alles ein Hinweis, dass sich hier etwas ändert. Ich wollte nur sagen, der Untertitel der heutigen Veranstaltung ist schon die Kultur des Scheiterns. Also, dass wir uns vielleicht dort in die Richtung ein bisschen hinunterhalten, wie schaut denn unsere Kultur aus hier des Scheiterns, wie schaut sie, haben schon angesprochen, auch die weltweite Kultur des Scheiterns aus, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, ob wir wollen oder nicht, und wie schaut es woanders aus, also, um auch eine kleine Geschichte zu erzählen, also eine Geschichte, aber ich kenne das Scheitern aus US-amerikanischer Sicht ganz anders. Wer da drüben, was weiß ich, in einem Konkurs abstinkt, der wird beim nächsten, wo er anheuert, mit offenen Armen empfangen, weil der weiß, er wird diesen Fehler nicht wieder machen. Ja? Also ein ganz anderer Umgang mit dem Scheitern, den wir nicht haben. Also einmal, wenn da was passiert ist, monetär oder was auch immer, dass du dann wieder auf die Füße kommst, ist bei uns in Österreich weitaus schwieriger als zum Beispiel in Staaten. Bitte.
Also ich müsste vielleicht auch von mir noch was erzählen, damit man das besser begreift. Also ich war früher Diplom-Ingenieur, dann bin ich Berufsschullehrer geworden. Und da habe ich gemerkt, das macht mir auch keinen Spaß, weil dann kam ich wieder mit dem Maschinenbau in Berührung, was mein Vater auch gemacht hatte. Dann bin ich da gescheitert, habe gesagt, jetzt entweder stirbst du oder du hörst auf. Und dann habe ich dann Sozialarbeiter gemacht. Und hinterher, ganz zum Schluss, habe ich mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet, mit schwierigen Erwachsenen gearbeitet. Ganz zum Schluss habe ich noch mit Kindern gearbeitet. Und dann bin ich dann in Frühpension gegangen. Dann hatte ich auch noch mal wieder die Hälfte. Und dann habe ich jetzt, bin ich eigentlich so Mindestpension, habe ich, ja. Und mir geht es so gut wie nie. Jetzt gibt es die ganzen Möglichkeiten für die Leute, die einfach wenig Geld haben. Ich habe zum Beispiel einen Kulturpass, ich betreue hier Obdachlose. Es macht total Spaß, ich bin ganz frei und habe aber eigentlich nichts, aber es geht mir total gut. Und habe eigentlich ohne diese ganze Verantwortung, eigentlich ganz viel Verantwortung, weil es aus der Freude kommt. Also wirklich aus dem Leben heraus. Und da denke ich einfach so, ich bin eigentlich da angekommen, wo ich da mit den Leuten ganz, ganz offen reden kann. Und man stellt immer wieder fest, wenn man mit Leuten, ich bin bei der Kupfermunkenzeitung, ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Leuten, wenn die alles verloren haben, die können die total offen über ihre Situation reden. Ja, und da bist du zu Hause, wo die Leute wirklich offen sind. Da bist du zu Hause. Und das wollte ich einfach nur mal sagen, dass man einfach scheitern kann und hat nichts und man geht einem trotzdem wirklich gut.
Danke. Warum? Danke. Warum können wir denn nicht über Scheitern. Warum können wir so schlecht über Scheitern reden? Das ist vielleicht die Frage, die wir dann einmal. Warum reden wir? Warum tun wir uns so hart über das Scheitern zu reden? Oder die Scham? Okay, ja, na, vielleicht reden wir dann. Aber bitte.
Also ich glaube auch, dass es viel mit Scham zu tun hat. Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil wir ja alle aus unserer Lebenserfahrung wissen, ja, es gibt Erfolg und es gibt Scheitern. Eben diese zwei Pole. Und aus irgendeinem Grund halten wir Erfolg für die Norm, obwohl wir es besser wissen müssen. Und das würde ich einfach gerne hinterfragen, woher kommt denn das? Ja? Weil wir genauso wissen, es regnet manchmal scheint die Sonne, ja. Und keiner hat so permanenten Sonnenschein für die Norm, weil wir einfach wissen, manchmal gibt es ja Regentage. Aber bei diesem Thema Erfolg und Scheitern sind wir irgendwie so gestrickt, dass wir was für die Norm halten, von dem wir alle wissen, dass es nicht die Norm ist. Und ich würde einfach, das finde ich eben spannend, dass sie das anführen, dass das in den Staaten ganz anders ist, dass das sogar irgendwie vielleicht Achtung oder Respekt hervorruft, ja, wenn ich sage, ich bin einmal total da am Boden gelandet und wieder aufgestanden, während da bei uns, ich glaube das auch, das ist so ein bisschen so Scham und darf da über das überhaupt sprechen und ich würde gerne wissen, warum.
Herr Mayer. Es kriegt den Aspekt des Versagens, der an Haften bleibt irgendwo und man empfindet das selber so. Also wenn ich jetzt hinterher meine Geschichten anschaue, dann empfinde ich nimmer alle Dinge als Scheitern an, ganz ehrlich gesagt. Ja. Aber in dieser Phase, wie Sie richtig gesagt haben, empfindet man das einfach so, weil man ja Vorstellungen und Ziele und Wünsche hat. Und man möchte ja, jeder Mensch möchte ein gutes Gefühl haben, ja, und er arbeitet darauf hin. Und dann passiert das nicht. Und nur einmal nicht, und nur einmal nicht, und immer wieder fängt es von vorne an. Und das ist schon irrsinnig mühsam.
Und da fragt man sich, wo das herkommt. Und wie gesagt, noch einmal, ich bin überzeugt davon, dass das ein Stück weit auch der gesellschaftliche Druck ist, weil, wie Sie es richtig gesagt haben, weil wir teilweise auch im Unterbewusstsein glauben, dass erfolgreich sein nur damit zu tun hat, dass man reich und schön ist, jetzt so plakativ gesagt, ja. Und wer möchte denn nicht daran teilhaben? Und wir haben alle Augen und Ohren und diese Kommunikationsmedien, die heute sind, die zeigen uns ja alles und wir wissen alles, wenn wir wollen, wenn wir uns informieren. Und das erzeugt auf den Einzelnen einen gewaltigen Druck, würde ich einmal glauben. Ja? Und meiner Überzeugung nach, und das habe ich auch in meinem Buch auf dem Highway ins Paradies geschrieben, aus meiner Sicht handelt es sich um Grundwerte. Welchen Werten lege ich ein System zugrunde? Die Bildung zugrunde, etc., etc. Und ich stelle fest in meinem Leben, dass sehr viele Leute eine tolle Ausbildung haben, aber es fehlt ihnen an Herzensbildung, an sozialer und emotionaler Kompetenz. Und darin liegen viele Gründe des sogenannten Scheiterns. Ja. Und wenn wir einmal deklarieren und festhalten, was denn in Wahrheit Zufriedenheit und Glück bedeuten kann, es sind oft scheinbar ganz banale Dinge. Ich zitiere dann einmal aus dem Buch, aber diese Sachen, zum Beispiel einfach eine Sinfonie hören, das Lachen eines Kindes, diese Lebensfreude, wenn man Tiere artgerecht hält, ja, das zu beobachten, einfach gesund sein, eine freie Meinungsäußerung haben, jeden Tag, weiß ich nicht, in der Freizeit in die Natur gehen zu können und wer bitte würde das als erfolgreich bezeichnen? Doch kein Mensch, ja? Aber das ist tatsächlich so. Und ich bin auch drauf gekommen. Ich habe mein ganzes Leben am Kopf gestellt. Ich habe im Jahr 2010, mit 55 Jahren, weil jetzt wäre ich 59, also Entschuldigung, jetzt hätte ich mich eingemacht, 60, habe ich mir gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Und ich habe mein ganzes Leben am Kopf gestellt. Und es ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte gewesen. Ich habe eine Journalistin kennengelernt, die Erika Ortner, vielleicht kennt sie jemand. Und ich war einer, der immer gesagt hat, ja, ich bin nicht schuld an meine Geschichten mit Scheitern. Das waren immer äußere Einflüsse und ich habe eh alles gemacht und also an mir kann es nicht liegen. Ja. Und da bin ich zu ihr gekommen und natürlich bespricht man auch solche Dinge. Und da sind wir derart in Streiten gekommen, weil sie gesagt hat, es liegt alles in dir. Die Lösungen liegen alle in dir. Und du wartest über, auf was wartest du, das Glück von außen. Ja, natürlich gibt es auch welche, wo das kommt. Ja, wenn du zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten, dem richtigen Produkt zusammentreffst, dann geht das wie von selbst. Ja, aber wie viel erleben das? Ja? Das ist ja ein Glücksfall. Und ich bin der Überzeugung, es gibt auch Glück und Pech, weil es auch die Polarität gibt. Also gibt es da auch beides. Es gibt Zufälle und es gibt auch Zufälle, die keins hat. Alles gibt es. Immer von einem Extrem ins andere. Es ist alles möglich.
Es gibt aber auch nicht Zufälle auf der einen Seite, ja. Und dann haben wir auch strukturelle Dinge. Ne? Dass wir zum Beispiel also Erfolg nur im Sinne von monetären, wirtschaftlich verwertbaren Dingen sehen, ist natürlich strukturell bedingt in der Gesellschaft, in der wir leben. Und dieser Neoliberalismus, wie er definiert wird. Ja? Das heißt, auch da müssen wir wieder unterscheiden. Nicht? Aber wir werden noch viel reden über die Geschichte, aber da haben wir eine Wortmeldung, bitte.
Ja, es ist weniger eine Wortmeldung als ein Geschenk, wenn es wer haben möchte. Ich habe jetzt gerade die Idee gehabt, weil wir sie alle so unendlich schwer tun zu scheitern, also meine eigene Strategie, wenig Ambition. Ich gehe zum Beispiel nur mit ganz schlechten Schuhe joggen, dass ich noch eine gute Ausrede habe, warum ich nicht schnell gewesen bin. Aber man kann es so machen, ich kann es nicht ganz empfehlen, aber ich habe jetzt die Idee gehabt, warum denn nicht so nach Art einer eine Mischung aus psychotherapeutischer Praxis und Beichtstuhl irgendwo da im Leerstand im Zentrum von Linz zu da mieten und da ist jemand drinnen, der nimmt die Scheiternserzählungen entgegen und sagt dann durchaus kompetent, ja, das ist klar, dass das nichts wird, weil da ist ja das und das gewesen. Da kannst nichts dafür. Oder hättest du mehr bemüht? Irgendwie so einfach wirklich genau, dass man dem Menschen von der Last seines Scheiterns losspricht. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich das weiter verzögern sollte, weil vielleicht ist das ein extrem gutes Businessmodell. Ich habe aber Angst, dass ich scheitere. Also wenn es wer haben möchte, bitte.
Dass da wer erfolgreich wird. Nein. Okay. Christoph, du möchtest was sagen, oder?
Ja? Direkt drauf nicht.
Ja, dann sag was anderes.
Oder wieder auf das drauf reagieren, nicht, dass ich das abbreche oder so.
Würdest du zu einem so ein Businessmodell gehen? Würdest du zu einem neoliberalen Beichtstuhl gehen?
Ich finde es eine nette Idee.
Okay.
Im Moment nicht. Aber ich finde das ein spannender Moment, wo Sie gesagt haben, dass Sie so einen Moment erlebt haben, wo alles auf Sie einprasselt ist. Also ein sehr persönlicher und sehr schwieriger Zustand, wo Sie gesagt haben, Sie müssen jetzt weg. Also dieser Reset, dieser Off-Space. Ich glaube, das ist... Ja, es ist interessant, also dieser Moment, also dieses Loslassen, oder? Es ist ein gewisses Loslassen von einem gewissen Trip in eine Richtung, oder? Also man hat jahrelang in eine Richtung konzentriert hingearbeitet, in einen gewissen Bereich und hat dort funktionieren müssen oder so, weiß ich nicht, oder? Keine Ahnung. Das hat man sich selbst, ja, weil es so eng geworden ist, ne? Oder?
Ja.
Also ich könnte auch wieder von einem Beispiel von mir reden. In dem Fall ist es eine Beziehungsgeschichte gewesen, ja. Und Freundin hat mich damals verlassen und ist mit einem anderen Banan gewesen und damals ist echt scheiße gegangen. Ja. Also kann jeder irgendwie nachvollziehen, wie es vielleicht ist. Und ich habe den Leute in dem Moment überhaupt nicht mehr verstanden, ja, weil einfach so viel irgendwie vorangegangen ist, wo ich mir dachte, das geht jetzt eigentlich gar nicht, was ist da passiert? Und zum Beispiel der Robert Betz ist Autor und der hat das Buch geschrieben, Liebe lässt frei, und hat eben genau das auch gesagt, was du gesagt hast, eben, dass man vieles eben so interpretiert, dass das Umfeld irgendwie nicht darauf reagiert, so wie man es gern hätte vielleicht, ne? Sondern dass für einem selber liegt. Also da kann ich ziemlich viel drauf also mir vorstellen, dass das in die Richtung wirklich, dass man sich mit sich selber mehr auseinandersetzen muss und da vielleicht auch die Auszeit bei dir, dass du mit dir selber mal runtergekommen bist, oder? So wie ich das interpretieren muss, das sagen. Weil bei mir war es ähnlich, ich habe auch weg müssen, ja, über einen anderen Ort aufgesucht, weil ich einfach keinen Ausweg mehr gefragt habe. Also dieser moderne Beichtstuhl hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, weil ich mit ganz vielen Freunden, die mich kennt haben oder auch weniger kennt habe, drüber geredet habe. Also ich bin da eigentlich sehr offen, ja, in meiner Umgebung, auch mit solchen Sachen, wo vielleicht andere gar nicht so gern drüber reden.
Sollte vielleicht den Beichtstuhl mit Palmen ausgleichen. Also, nein. Ich glaube, man ist woanders. Das ist
wegen Luxus anfällig.
Nein, aber okay, ja.
Das ist jetzt schon noch der Punkt.
Go ahead.
Dass eben der Beichtstuhl nicht genutzt hat, weil es keine Antwort gegeben hat, sondern die Antwort kannst du nur selber geben. Und da brauchst, glaube ich, ein Offspace und eine Zeit für die, wo du wirklich die Zeit nehmen kannst. Da kann sich wahrscheinlich auch nicht immer jeder so viel Zeit nehmen, wie er
braucht. Aber jetzt haben wir schon einen interessanten Punkt, weil du hast gesagt, du hast mit Freunden darüber geredet und sie haben nicht mit Freunden darüber geredet. Sie haben gesagt, ich muss jetzt woanders hin. Sondern sie haben entschieden, ich muss woanders hin. Ja, okay. Und auch da haben wir wieder zwei verschiedene Wege, wie man da gehen kann.
Ich habe Freunde gefragt.
Ja.
Hab keine wirkliche Antwort gekriegt, ne? Weil es einfach so eine persönliche Geschichte ist zwischen zwei Personen.
Hast du das
Bedürfnis, bin dann aber einfach,
wegzugehen einmal?
Ich habe einfach keine andere Lösung gefunden. Ja? Ich habe das verbunden mit einem Freund, der in Sao Paulo gearbeitet hat und hat gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, arbeitstechnisch jetzt gerade ein Übergang, jetzt muss ich weg. Mhm. Und es war Glück in dem Fall. Wo ich einfach ganz alleine mit mir war in der Zeit.
Danke. Ich möchte nur kurz, bevor Sie drankommen, den Gedanken weiterspinnen, zu sagen, war auch bei dir der Wunsch da der räumlichen Distanz in der Nahzeit des Scheiterns?
Ja, das hat letztlich auch das ausgelöst, dass ich dann ein Jahr nach Schweden gegangen bin. Und habe ein Jahr in Göteborg studiert, und das war auch sehr heilsam, weil das sozusagen fernab auch jeder musikalisch-klassischen Tradition, die in Wien oder in Salzburg oder bei uns überhaupt vorherrscht,
ist es vielleicht das ein Motiv, das sich durchzieht? Das sollte man nicht acht lassen, dass das wahrscheinlich etwas ist, zu sagen, dort wo ich scheitere, muss ich mal weg, weil sonst brate ich weiter im eigenen Soft, oder ich muss da den Fokus aufmachen, oder?
Du findest einen klaren Gedanken mehr.
Kein klarer Gedanken, genau. Du bist auch so eng drauf. Genau. Ja. Okay, bitte.
Also ich möchte nur zwei Aspekte beleuchten. Das eine ist sozusagen, scheitern kann man ja nur, wenn man sich ein Ziel setzt. Und sozusagen das Ziel ist ja eigentlich auch was, was man selber definiert oder oft selber definieren kann, ja, manchmal auch nicht, ja. Und da ist also so die Frage, was ist ein Ziel, wie komme ich zu einem Ziel? Und also ich meine, du, Sie hätten ja können auch sagen, ja, ich möchte Flöte spielen, aber mir reicht es, wenn ich die Musik schön mache und ich mache das nebenbei. Oder also du hättest auch sagen können, ja, das haben wir jetzt einen Container, da jetzt tun wir ins Wasser und schauen mal, was passiert. Ne? Also das Ziel, ne? Wo ist das Ziel? Ne? Und misst man dann das Scheitern an dem Ziel, das man ja eigentlich auch oft selber steckt oder gesteckt bekommt? Ja? Das ist der eine Aspekt. Und das, der andere Aspekt, es gibt ja auch sozusagen Scheitern, das positiv ist. Also wenn ich jetzt den Flieger nicht erwische, mit der in die Wolkenkratzer reingekracht, dann bin ich gescheitert und habe aber trotzdem einen Klick gehabt, oder?
Ist das nicht dann wieder Schicksal? Ich glaube, da müssen wir schon mal auseinanderhalten, oder? Weil da habe ich ja...
Schicksal, als es mir geschickt worden ist, ja alles letztens. Also gehört auch zum Scheitern dazu. Also sagen wir mal, ich denke, das muss man nicht so kleinlich das abtrennen. Also sagen wir mal, die ganze, gibt ja auch in der Kirche den Begriff Gnade.
Es gibt ja auch den Begriff Gnade, den darf man auch einführen, dass man wirklich Glück in seinem Leben gehabt hat und andere...
Aber ich bin doch ein Moderator, ich darf doch kleinlich sein.
Andere konnten mir noch unter dem Panzer, also wir haben ja hier ziemlich viel Glück, also dürfen wir immer nicht so dahin schieben. Aber was ich meine, eigentlich sind wir ja eine Suchtgesellschaft. Das heißt, wir suchen ja alle was. Wir suchen ein Ziel, wir wollen das Ziel verwirklichen und je stärker ich das Ziel habe und je größer der Anspruch ist, dass ich das Ziel erreiche, desto mehr kann ich dann süchtig werden und in andere Süchte auch abgleiten. Also man muss ja einfach sehen, dass wir immer nur Suchtverlagerung machen.
Ja, ja, aber
wenn uns was fasziniert.
Einwurf. Ja. Wenn Sie in einen Buchladen gehen, werden Sie finden 5 Meter, wie ich mein Ziel erreichen kann.
Ja. Genau, mindestens.
Sie werden keinen einzigen Band finden, wo drinnen steht, boah, setzt da keine Ziele, scheiß drauf. Ne?
Ja. Ja. Ja, genau.
Bitte wieder rauszuschneiden.
So. Und wenn wir jetzt, darf ich noch ganz kurz das zu Ende führen, weil das ist ja dieses, wenn ich das Ziel zum Beispiel glücklich sein oder so erlebe, ja, dieses Ziel erlebe, dann wird das Ziel, was vielleicht vorher da war, unwichtiger. Also man muss ja einfach gucken, wo lebe ich? Wo lebe ich und blühe auf? Wo bin ich? Also wie war das auch mit der Beziehung? Dann war die Beziehung zu Ende und dann kommt der Suchtbereich, da fehlt dir was. Du musst einfach sehen, da fehlt dir was. Und dann jammerst du da hinterher. Und dann guckst du, was machst du jetzt, dass du nicht da hinterher jammerst. Und dann kommt vielleicht ein anderer Suchtbereich. Und dann guckst du, was kannst du machen, um dich davon auch wieder zu befreien. Und dann kannst du einfach nur sagen, ja, also mir geht das dann so, dass es mir dann immer wieder gelingt, einfach mehr ohne Ziele zu sein. Und dann ist das Gnade, weil du dann möglicherweise auch geführt wirst. Und das kannst du auch Schicksal nennen. Wie auch immer. Also deswegen unterscheide ich da nicht zwischen Schicksal und diesen ganzen Begriffen.
Aber wir, die wir diskutieren, raufen natürlich um Begrifflichkeiten.
Ja,
wir
natürlich. Gerne doch.
Definitionen, keine Frage. Aber das Stichwort war vorhin schon gleich Buch. Ich möchte den Herrn Meyer nochmal zukommen lassen. Er hat nämlich ein Buch geschrieben und ich glaube, dass es das Buch ist, das man wahrscheinlich in der Buchhandlung unter den Erfolgsratgebern nicht so finden wird, oder? Oder doch?
Naja, es ist erscheint schon. Also es ist erschienen unter Ratgeber. Also auf dem Heim ins Paradies und der Untertitel ist, und da komme ich immer auf die Werte zurück, in Stein gemeißelte Werte pflastern den Weg. Und dass wir in unserer Gesellschaft, und zwar weltweit, diese Werte, die ich da anführe, ja, mit Füßen treten, das sieht man rundherum bricht Chaos aus, ja. Und das gibt mir recht. Und ich zeige nicht nur die Probleme auf, sondern es gibt auch Lösungen dafür in diesem Buch, ja. Und das ist so eine komplexe Geschichte, ich kann es nur jedem empfehlen, und da mal reinzuschauen. Da gibt es für alle Probleme eine Lösung. Und dass wir rundherum so viele Probleme haben, das liegt in meiner Wahrnehmung daran, dass wir eben gewisse Grundwerte, die für alle Menschen dieser Welt gleich sind, mit Füßen treten.
Kennen wir da vielleicht einmal 2, 3 Songs, sonst werden wir ein bisschen abstrakt. Was sind so Grundwerte? zwei, drei, die Eckpfeiler oder so.
Grundwerte ist zum Beispiel, was Sie gesagt haben, dass in Amerika, wenn heute wer irgendwo gescheitert ist, dass ich den gern nehme, weil ich sage, okay, wenn ich mir den nehme, der macht denselben Fehler nicht nur einmal und der hat daraus gelernt und der hat Lebenserfahrung. Und dann frage ich mich, was bei uns zum Beispiel Lebenserfahrung zählt, eigentlich wenig. Wenn du nicht irgendwas vorweisen kannst, nimmt die keiner ernst. Und das ist zum Beispiel ein Thema, und das geht in Richtung von diesen Grundwertenthemen in Richtung Wertschätzung. Ja? Und wir fangen schon bei den Kindern in der Schule an, dass wir Winner und Loser züchten, also Gewinner und Verlierer. Als Verlierer empfinden sie die, die nicht studieren können. Und dann sind so Oberschlaue, die dann teilweise auch nur sagen, ja, wenn es falsch ist oder wenn es das nicht packst mit Lernen, ja, dann musst halt eine Lehre machen. Ja? Also das ist ja, es ist in meinen Augen eine Katastrophe, sowas, ja. Und es gibt immer mehr Leute und ich weiß, ich komme wirklich aus der Gesellschaft und ich habe alle Facetten in meinem Leben kennengelernt. Vom kleinen Arbeiter zum leitenden Angestellten zum Selbstständigen, alles und das in verschiedenen Branchen. Ja, ich glaube, ich weiß, von was ich rede. Und das sind solche Sachen. Und warum wertschätzt man diese Geschichte nicht? Wenn man doch heute schon weiß, dass jedes Kind, jeder Mensch Ressourcen hat und Fähigkeiten hat, den erfolgreich sein lassen oder wo er erfolgreich werden kann, wenn man sie nur erkennt, fordert und fördert. Und vieles macht man kaputt, indem man dann sagt, ja, irgendwo hat er vielleicht einen Fünfer und da finde ich diese Einsätze jetzt richtig, dass man sagt, man lässt ihn auch einmal durchkommen, weil einer, der in Mathematik vielleicht einen Fünfer hat, aber sonst irgendwo super Fähigkeiten hat und das dann nicht lernen kann, weil er dort einen Fünfer hat und nicht sich schulisch weiterbilden kann wegen dem Fünfer, obwohl er mit Mathematik sein ganzes Leben lang nichts mehr am Hut hat, das finde ich sehr wohl einen richtigen Ansatz. Und da hat man in der Vergangenheit wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ja. Und das ist in der Gesellschaft so, da gibt es eine Studie, die besagt, dass rund 80% der Leute einem Job nachgehen, der nicht ihrer ist. Und heute zeigen uns konfrontiert mit Burnout da, Burnout dort. Und das hat auch mit Gesellschaftsdruck zu tun. Jeder will erfolgreich sein, möglichst viel verdienen. Also ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Ärzte, die auch charakterlich top sind, ja, Spitzenleute. Aber gerade in diesem Bereich gibt es auch viele, die nur das soziale Ansehen gesehen haben und mal das Geld machen, ja. Und die aber charakterlich auf der Strecke geblieben sind. Da gibt es sicher ein Publikum welche, die da eine Geschichte erzählen könnten. Ja? Und das sind für mich so Grundwerte. Jeden wertschätzen, bei jedem schauen. Jeder Mensch hat eine Golfgrube. Man muss nur schauen, dass man das taubige Stein wegbringt. Und wenn wir das schaffen, von Kindheit an, vom Kindergarten an, dass wir da präventiv Maßnahmen setzen, dann werden wir in Zukunft viel weniger scheitern und gewisse Fehler oder Scheitern dann nicht mehr als so, oder Niederlagen nicht mehr als solche empfinden. Mhm. Das möchte ich ein bisschen im Raum stehen.
Okay, danke. Bitte, da gibt es noch eine Wortmeldung und dann drüben. Moment, ja bitte.
Ja, jetzt ist das nicht mehr ganz anschlussfähig, befürchte ich, aber...
Anschlussfähig waren wir 38, das brauchen wir jetzt nicht.
Also ich wollte eigentlich nur loswerden, ich glaube, die Krux mit dem Scheitern ist eigentlich eine Krux mit dem Erfolg. Also die Idee, Erfolg ließe sich planen. Dem liegt ja die Annahme zugrunde, die Welt sei irgendwie trivial. Also wir müssen nur das eine tun, dann passiert das andere. Und ich glaube deswegen, dass inzwischen sehr wohl so ein bisschen auch so eine Erfolgsernüchterung durch die Reihen zieht. Und plötzlich deutlich wird, naja, das mit der Planungssicherheit, was den Erfolg angeht, da sind wir eigentlich schon ein paar Mal gescheitert. Also im Erfolg liegt keine Information, im Scheitern sehr wohl. Und deswegen glaube ich, dass dieser Beichtstuhl-Businessplan vermutlich in die Hose geht. Was erfahrungsgemäß aber ganz gut funktioniert, ist das Scheitern zu planen, weil sich dort die Möglichkeit
eröffnet. Inwiefern, wie meinen Sie behandeln? Wie meinen Sie Scheitern behandeln?
Scheitern planen.
Ah, planen, pardon, das war jetzt der Fehler.
Planen ist eine ganz hilfreiche, also inzwischen auch im Organisationskontext eine gern gemachte Übung, weil man auf die Art und Weise mehr Spaß hat, als wenn man den Erfolg planen muss und was über zukünftige Fehler vielleicht lernt.
Mhm. Gute Anregung, danke. Entschuldige, darf ich selber noch kurz was sagen? Danke. Ich möchte nämlich eine kurze Geschichte erzählen von einem Therapeuten, den ich in Bayern einmal kennengelernt habe. Der hat Leute behandelt, darum wahrscheinlich mein Hörfehler, die gescheitert sind in ihrer Karriere. Also auf einen Vorstandsposten bei VW spitzen 100 Führungskräfte. Ja. Und irgendwann müssen dort 99 einsehen, ich bin gescheitert, ich komme dort nicht hin. Ja. Und der hat ein Seminar angeboten, wie diese gescheiterten Führungskräfte also wieder sozusagen auf Spur kommen. Und eins seiner Dinge war Zeit. Ja, die Leute müssen wieder über sich, müssen wieder nachdenken. Man muss diese Leute, die nur sozusagen im Rad der Zeit schnell mitlaufen, Zeit geben. Und dann hat er gesagt, so, und um 12 gibt es Mittagessen. Ihr startet auf dem Weg zum Mittagessen um 11. Der Weg ist 100 Meter lang. Und den geht ihr und vor 12 möchte ich niemanden sehen. Das hat funktioniert bei dem und da sind die Leute hingegangen und die haben Geld nachgeworfen, damit sie langsam gehen lernen. Also das war eine ganz lustige Geschichte. So, Momo.
Das ist ein schönes Plädoyer an die Entschleunigung und ja. Scheitern ist ja auch oft so eine Zeitsache. Aber worauf ich liebe Scheitern. Ich liebe Scheitern. Natürlich sage ich das ganz leicht da, außer weil ich nicht im wirtschaftlichen Sinne, das stelle mir schon an absoluten Wahnsinn, also großen Respekt. Muss ich schon sagen, aber das Scheitern an sich ist, ich bin in Scheitern verliebt, weil ohne Scheitern, wenn man an die Kindheit zurückdenkt und die Kinder, die gehen lernen, wie oft scheitern die und fliegen am Scheißer und wenn die so denken würden wie wir würden alle nicht gehen gelernt haben, weil wir ja so oft scheitern im Vorhaben zu gehen. Und wenn sie halt noch nicht gehen können, dann krabbeln sie halt und dann ziehen sie sich wo hoch und sie haben Hilfe, also Hilfe anzunehmen, das heißt, wie geht man um mit Scheitern? Und wie das, der Umgang mit Scheitern ist, glaube ich, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Also wie lernt eine Gesellschaft, wie lernt man selber, wenn ein kleines Kind keine Hilfe annimmt oder eine Stütze annimmt, dann wird es länger brauchen, um gehen zu lernen. Und das brich ich halt wirklich um auf Scheitern. Bitte?
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, bitte keine Zwiegespräche.
Ja. Also ich liebe Scheitern, ich glaube aber, dass es ein Wahnsinn ist, wenn es in einem Kontext passiert, der bedrohlich ist, der existenziell bedrohlich ist. Also das will ich gar nicht
abspielen. Schauen wir ein bisschen auf die Zeit, nicht auf die Uhrzeit, sondern das war Ihr Aspekt, den Sie gebracht haben. Sagen, wir müssen lernen, mit Scheitern umzugehen, weil wir auch in der Gesellschaft, und das war Ihr Aspekt ganz am Anfang, weil wir als Gesellschaft wahrscheinlich, die wir stagnieren, ja, Wachstumsstagnation und so weiter, also mit unseren bisherigen Systemen und Lösungsmöglichkeiten zunehmend scheitern. Ja. Vielleicht fokussieren wir da drauf, nur ein kleiner Hinweis.
Ich habe nur zwei Aspekte, die mir einfallen. Einerseits ist mir das Thema Scheitern ein bisschen unsympathisch, weil ich finde, wir sind so eine Imperativgesellschaft und wenn ich mir sozusagen die Ratgeberliteratur anschaue, und die verfolge ich jetzt schon seit 20 Jahren beruflich, dann haben wir schon alles Mögliche gut tun müssen. Ja? Erfolgreich glücklich sein, erfolgreich unglücklich sein. Jetzt haben wir gerade die Welle, dass wir alle erfolgreich scheitern müssen oder gelassen scheitern müssen oder so. Also das ist, im Grunde müssen wir auch erfolgreich im Scheitern sein. Da habe ich ein bisschen einen Zweifel, wie ernst das Thema wirklich gemeint ist, ob das nicht einfach so ein bisschen ein Spaßthema ist.
Wir meinen es hardcore, weil da steht Fuck up mit einem Rufzeichen. Das ist einmal imperativ. Ja?
Darum möchte ich jetzt einen Aspekt noch dazu nehmen, der mir schon noch wichtig scheint, weil ich glaube, es kann auch ein Scheitern geben, das Schaden nach sich zieht. Und dann ist die Frage, übernehme ich für das Verantwortung? Also ein Scheitern, das nicht mehr reparierbar ist, wo ich auch nicht sagen kann, da habe ich eh so viel draus gelernt und nachher ist mir besser gegangen, weil irgendjemand oder irgendetwas darunter Schaden gelitten hat. Und mir ist das zuerst eingefallen, zum Beispiel bei diesen Terroristen, die da in Paris die Leute alle umgebracht haben, wenn man sich denen eine Lebensgeschichte anschaut und dann sagt man, okay, was da ist da alles passiert, dass die dann in so eine radikalisierte Situation gekommen sind, was ist da im Häfen passiert und so weiter und so fort. Jetzt kann ich sagen, das ist alles ausschließlich deren Verantwortung, weil die waren, die geschossen haben. Aber vielleicht ist auch die Gesellschaft an denen irgendwo gescheitert und übernimmt jetzt irgendwer Verantwortung für das, dass die gescheitert sind und den Schaden, den die angerichtet haben. Ja? Oder habe ich das alles nur auf der ganz individualisierten Ebene und jetzt lerne ich auch, wie ich erfolgreich scheitern. Also ich möchte gern diesen Aspekt hereinnehmen.
Danke, danke für diesen Input. Die Individualisierung trifft sich mit der herrschenden Ideologie. Das ist ja ein Teil des Ganzen. Nicht? Erst wenn wir durch individualisiert sind, dann sind wir auch schön steuerbar. Dann wird das über Facebook erledigt und über was weiß ich und über Werbung. Ne? Sind wir auch empfänglicher, gibt es Untersuchungen, je individualisierter eine Gesellschaft, desto leichter steuerbar ist sie von irgendwelchen Mechanismen. Natürlich, ja. Und wie Sie gesagt haben am Anfang, auch eine Gesellschaft. Wir als Gesellschaft oder die Gesellschaft an sich kann scheitern. Bitte, wo waren die? Das Mikro.
Ja, für mich ist aber wichtig, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo Gewinnen und Verlieren Maxime ist. Also nicht nur Sein und Haben, also Gewinnen und Verlieren. Also wir sind einfach kapitalisiert zum großen Teil. Und das bedeutet einfach, wenn einer gewinnt, scheitert der andere. Also das ist einfach so eine Maxime in unserer Gesellschaft. Deswegen gibt es Noten. Also ganz einfach Fußballspiel. Wenn einer Fußball spielt oder so, will er mit seiner Mannschaft gewinnen. Also überlegt er sich Tricks, wie kann ich die anderen austricksen. Den besten Spieler setzen wir das Füßchen. Ja? Also sagen wir mal, es gibt viele Tricks dabei, wie man andere scheitern lässt. Ja, ein Kapitalmarkt, wenn wir uns den angucken, das ist ja ein Grauen, was da an Scheitervorgaben passiert. Kapitalismus, ne? Genau, ja. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir uns selber davon befreien? Also, so wie Sie sagen in dem Buch. Wir können uns wirklich davon befreien, indem wir einfach mehr Partizipation machen, mehr in den Augenblick gehen, mehr miteinander machen und einfach eine Gesellschaft bilden, die sich gegenseitig stützt, ohne diese ganzen Systeme. Und da denke ich, da ist die Grundlage von nicht mehr scheitern müssen. Und da gibt es heute zum Beispiel Schulansätze, die hier noch gar nicht gesehen werden. Es gab eine Eliteschule in Russland und das wird in Österreich jetzt aufgegriffen. Dann gibt es diesen Professor Hüter, der sagt, also man kann durch Begeisterung lernen und man lernt also 10-mal so viel wie wir in der Schule. Und das haben die nachgewiesen in Russland. Also ich war völlig begeistert, wie ich die Gruppe gesehen habe von Schülern, dass sie mit 13 Jahren schon ihren Professor hatten in der Tasche und dann nicht nur Quantenphysiker waren, auch noch Heiler. Also es ist ja völliger Wahnsinn, also was sie da geschafft haben. Aber nur, dass sie sich gegenseitig gestärkt haben und keine Konkurrenz mehr waren, so wie wir bei uns immer diese Augenhöhe, wo wir einfach nur uns gegenseitig bekämpfen. Einer muss gewinnen, damit der andere verliert. Ja, und so, da ist ein Einzelkandidat, aber der ist überhaupt nicht kommunikationsfähig. Den kann keiner gebrauchen im Unternehmen. Danke.
Da ist jetzt viel zusammengekommen, aber durchklingen tut schon, dass wir so in einer Gesellschaft leben, die nach dem Prinzip eines Pyramidenspiels organisiert ist, oder?
Ja, und da kann ich nur sagen, ich muss Ihnen voll recht geben, ist jetzt da auch in die Richtung. Und ich möchte kurz nur ein bisschen was zitieren, was ich geschrieben habe. Ich bin der totalen Überzeugung, dass man weltweit Grundwerte vermitteln müssen und diese Regeln müssen eingehalten werden. Sonst passiert das, was wir rundum haben. Und zwar ist das aus meiner Sicht, und da geht es ja schon los, darf ich ein paar Punkte vielleicht erwähnen?
Bitte, ja.
Zum einen einmal, soziale Gerechtigkeit und Ausgewogenheit. Ich glaube, da sind wir meilenweit entfernt. Das ist eine der größten Ursachen. Gemeinsamkeit und Solidarität. Hapert's auch ein bisschen, nehmen wir mal an. Ne? Liebe, Freundschaft und Wertschätzung für Menschen, Pflanzen und Tiere, also die gesamte Schöpfung. Würde und Toleranz. Offenheit und Ehrlichkeit. Freiheit und Friede. Selbstverantwortung und Selbstentwicklung. Anerkennung und Erkenntnis von Polarität und Resonanz. Lebensfreude und Kreativität. Lebensrhythmus und universelle Wahrheit, politische Neutralität, um für alle Krisenherde der Welt ein willkommener, kompetenter Vermittler sein zu können. Siehe Ukraine, warum macht man das nicht? Das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht total vernünftig und Hut ab vor dem Herrn Kurz, weil dann hätte Russland was davon und die EU auch. Warum muss ich mit der NATO bis an die Grenze gehen? Zum Beispiel, ja. Warum nehmen die das nicht an?
Da schlittern wir jetzt in den Krieg rein, die machen alle mobil, es ist eine Katastrophe, ja. Warum nehmen die Neutralität nicht an, schauen nicht nach Südtirol, geben ihnen eine maximale Autonomie? Es ist ja unglaublich, wie burniert und dumm unsere politische Elite ist, ja, aus meiner Sicht. Dann kommt noch dazu Glaubensfreiheit und Verständnis, Selbstfindung und Selbsterkenntnis und Vergebung und Verzeihung. Und da steht nur dabei, und das möchte ich auch noch kurz sagen, in Würde, das heißt für mich, in Würde im eigenen Rhythmus leben und leben lassen, im Wissen um die universelle Verbindung aller Menschen dieses Planeten und im Wissen, dass alle Menschen Stärken und Schwächen haben und aufgrund ihrer Herkunft, Kultur und Erziehung auch völlig anders gepolt sein können. Aber gewisse Regeln sollten eingehalten werden. Und wenn wir diese Werte mit Füßen treten, das nennt sich bei mir die Proklamation 2 und anschließend ist noch ein Plädoyer in Gedichtform über die ganzen Probleme der Welt und auch Lesungen dabei. Nein, ich lese ihn nicht mehr vor. Nur dass ein bisschen ein Gefühl kriegen dafür, was ich damit meine. Ihr habt jetzt gehört, diese Werte, die mir so wichtig sind. Und wenn wir die nicht einhalten, dann kommt es zu Macht, nur ein paar Beispiele, ja, das sind seitenweise Konsequenzen. Das ist nicht einmal dreiviertel Seiten von DIN A5, von diesen Werten, die wir einhalten sollen. Und wir haben mehr als 3 Seiten Konsequenzen, negative daraus, wenn wir das nicht einhalten. Das sind unter anderem Machtmissbrauch und Korruption. Sicher schon mal jeder gehört. Macht und Geldgier, Herrschsucht und Maßlosigkeit, Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit, Krankheit und Leid, Lug und Betrug, Diktatur und Unterdrückung. Wobei, wenn ich Diktatur sage, ich der Meinung bin, dass wir auch in Österreich und im Westen schon eine Demokratie-Diktatur haben. In gewissen Bereichen. Ja. Fanatismus und Fundamentalismus, Unverständnis, Unzufriedenheit, Lieblosigkeit und Einsamkeit, Hass und Gewalt. Schaut euch um. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Das könnte ich seitenweise anführen.
Herr Mayer, ich glaube, wir haben den Punkt gesehen. Also das ist jetzt der Wertekatalog und auch, das, was entstehen kann, wenn wir uns nicht an das halten. Ich tue mir immer persönlich ein wenig hart mit so ausdrücken wie die universelle Wahrheit, nicht? Weil,
ja, muss man sagen, das ist auch nicht gut. Aber sie gibt es.
Und ich tue mir hart. Aber bitte, da war jetzt eine Wortmeldung, bitte.
Also ich bin leider nicht göttlich genug, um das alles, was ich machen sollte, irgendwann einmal schaffen zu können. Ich werde täglich scheitern und ich stehe dazu. Und meine Frage an die Runde ist sozusagen am Ende, ist, würde es uns gescheiter machen und schlauer und wirklich glücklicher, wenn wir alle niemals scheitern würden?
Gute Frage, die können wir quasi mit einer Podiumsrunde mal abhandeln kurz. Ich fange damit an. Wenn wir aufhören, ist das so schön, dass das Gescheiterwerden im Gescheitert drinsteckt. Nur als Wort. Hm? Ja, danke. Was sagst du?
Kannst du das nur mal sagen?
Alles?
Die letzte Frage.
Ob wir gescheiter werden und glücklicher werden, wenn wir nicht scheitern würden. Ob es ohne Scheitern ein Glück gäbe, kann man auch sagen.
Ging es uns besser ohne Scheitern?
Ich bin mir nicht sicher. Aber
ich auch nicht.
Hä?
Ich auch nicht.
Ich bin nicht sicher, sozusagen. Hm?
Bist du nicht sicher? Zur Frage.
Das ist eine ganz komplexe Geschichte, weil Scheitern, da komme ich nur einmal zu der Begrifflichkeit. Ich glaube, Da bräuchte man dazu eine allgemein gültige Definition von was bedeutet Scheitern. Wenn Sie glauben, dass wir immer wieder Fehler machen, natürlich, das gehört dazu. Wie man sagt, im Nachhinein ist man immer gescheitert. Nein, es kann keiner im Vorhinein alles wissen. Und wenn ich da eine Firma gründe, dann schaue ich mir, so gut es geht, auf die negativen Auswirkungen an, die sein können und schaue vielleicht, was ist vielleicht aus heutiger Sicht das Worst-Case-Szenario. Okay, und dann mache ich es oder mache ich es nicht. Und Also Fehler machen, ich finde schon, dass uns das weiterbringt, natürlich, und auch ein Stück weit zufriedener und glücklicher macht. Aber scheitern, da muss man schon sehen, dass manche Leute auch mit dem Leben scheitern, dass die so scheitern, dass sie mit dem Leben abschließen. Jetzt ist, und da dazwischen spielt sich das wo ab. Wir in dieser Runde, wir sind auch irgendwo gescheitert, ja, mehr oder weniger oft, aber wir sind immer wieder aufgestanden. Wir haben von irgendwoher diese Ressourcen gehabt, diese Kraft gehabt, immer wieder aufzustehen und letzten Endes was daraus zu machen, was uns glücklich und zufrieden macht, wo wir sagen, ja, es war nicht umsonst, das irgendwo war das sogar nur zufriedenstellend, ja, obwohl man es, während man da drin steckt, ja ganz anders empfindet. Aber wie gesagt, aus meiner Überzeugung ist, die Begrifflichkeit scheitern. Was verstehen Sie zum Beispiel unter Scheitern? Ganz konkret.
Ja, das werden wir jetzt nicht mehr, das haben wir eh schon verschiedentlich definiert, aber die Frage war ja, ging es uns besser, scheiterten wir nicht? Christoph, bitte.
Wie gesagt, unterschiedliche Zugänge, aber im Prinzip ist es ein bisschen ein Evolutionsthema, oder? Also, wir würden nicht da sitzen, wenn nicht vielleicht andere gescheitert wären, oder?
Ich möchte nur eins anfügen. Wir sitzen da, wir reden, weil ich glaube, dass es notwendiger wird, sich über das Scheitern zu unterhalten, weil wir mehr und mehr scheitern werden, weil es offensichtlich ist, dass wir mit der alten Form des Lebens und des Fehlermachens so nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis nach Umdefinierung des Scheiterns in unserer Gesellschaft. Das glaube ich, dass da ist. Bitte.
Also ich wollte jetzt erst einmal zu Barbaras Frage, ob wir ohne Scheitern glücklicher werden. Ich glaube, diese Frage ist müßig, weil ich glaube, jeder irgendwann einmal scheitert. Also diese Situation wird es einfach nie geben, ob wir dann glücklicher sind oder nicht. Aber ich wollte jetzt wirklich ganz ein einfaches Beispiel, wie man Scheitern definiert oder nicht definieren könnte. Ich wollte letzte Woche, das heißt, wir haben es auch gemacht, für meine Enkelkinder Palatschinken machen. Es ist daran gescheitert, dass der Teig irgendwie in seiner Konsistenz nicht optimal war und sie waren hart und grauslich. Und dann war die Frage, also das war ein Scheitern. Eigentlich das TDA als Scheitern bezeichnet. Dann war die Frage, machen wir jetzt eine Gemüsesuppe oder probieren wir es ein zweites Mal? Und wir haben uns entschieden zum zweiten Mal, haben das dann hingekriegt und das erste Scheitern hat zum Erfolg geführt.
Ihr seid gescheiter worden, rezeptmäßig.
Gescheiter worden. Aber ich nehme jetzt an, die Variante Gemüsesuppe hätte auch das gleiche Glück erzeugt, weil es ja...
Also wenn ich mir aussuchen könnte, Marmelade-Palatschinken als Kind oder Gemüsesuppe, wärst du mit deiner Gemüsesuppe über sowas von gescheitert.
Darum war die Entscheidung wahrscheinlich echt gut, den zweiten Anlauf zu machen.
Ja, bitte, da noch was. Zuerst hier bitte, dann drüben.
Also was mir jetzt aufgefallen ist, was immer wieder kommt, ist eigentlich dieses Probieren, dieses Versuchen, dieses vielleicht auch Scheitern, so wie Sie gescheitert sind an den ersten drei Prüfungen oder wie du gescheitert bist mit deinem Schwimmkörper, da gibt es praktisch dieses Scheitern und da geht es aber weiter. Ne? Also das Scheitern macht uns gescheiter, ist auch aufgetaucht. Also dieses eigentlich... entsteht ja da ein gewisser Antrieb, ne? Und es geht ja ums Probieren, ne? Also gescheitert bin ich dann, wenn ich es nicht mehr probiere. Das glaube ich ist auch noch so, also wenn ich Risiken gehe, ja, dann.
Ja.
Ja. Und das ist vielleicht auch ein Ansatz.
Das ist das negative Scheitern, von dem wir geredet haben.
Genau, ne? Ja. Und das andere ist sozusagen, dass man es halt öfters probiert, ne? Und dass man vielleicht anfängt und sagt, okay, da ein kleines Ziel, ne? Dann schauen wir mal, kommen wir auf den Berg zur Hälfte oder kommen wir zur ersten Jausenstation und muss ja nicht gleich ganz offen, ne? Und dann sehe ich aber, okay, es kann regnen oder ich bin noch nicht die richtige Kondition oder mir fehlt die Bergschuhe oder wie immer, ja? Aber sozusagen dieses Probieren ist das Entscheidende, glaube ich, ne? Und da ist halt das Scheitern sozusagen schon dabei, ne?
Darf ich da noch dazu sagen? Also zum Beispiel im Architekturstudium war bei mir, also ich bin Graz studiert, Fach, das hat geheißen, experimenteller Zugang zur Architektur. Also da war eben dieses Experiment, also in dem Fall auch das Scheitern, schon irgendwie verbockt.
Und in den letzten Jahren des Architekturstudiums hat sich das alles irgendwie konzentriert in ein Bild von Architektur, wie es dort jetzt neu ausschauen soll. Und dieses Fach ist gecancelt worden. Und weil immer alles immer perfekter zu sein hat. Und da war dieser experimentelle Zugang nicht mehr da. Ja, ich möchte nur sagen, dass dieser Raum für dieses Scheitern immer weniger in der Gesellschaft Platz bekommt, weil alles optimiert wird, bis ins letzte kleine Detail. Und deswegen bin ich auch froh, wenn ich mal eine Zeit habe, wo ich was ausprobieren kann. Und die lasse ich mir nicht nehmen.
Ja. Danke, bitte. Also deswegen meine ich, also was ich meine ist, dass Scheitern ist total wichtig, weil ich morgens, wenn ich aufstehe, ich habe nicht immer ein Glücksgefühl. Ja? Also das heißt, ich muss einfach in der Lage sein, das Glücksgefühl nicht zu haben, sonst, und dann bin ich gescheitert und dann habe ich es wieder. Also sag mal, ist einfach so, das wechselt ständig. Und deswegen ist dieser Begriff, was Sie eben gesagt haben, dieses Müssen, weil unsere Gesellschaft besteht aus Müssen. Jetzt können wir nicht einfach glücklich sein müssen oder wir können nicht die Gesellschaft durch Müssen verändern, sondern wir können nur einfach immer wieder scheitern und fröhlich wieder auf den anderen zugehen und sagen, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, also es geht einfach nur mit der Lebensfreude, die wir haben und die kommt und die geht. Aber sagen wir mal, wenn wir die kommen und gehen lassen, dann sind wir aus dem Müssen raus. Weil dieser ganze Zwang bringt uns ja dahin. Wir meinen, wir werden gescheitert. Ist ja völliger Unsinn. Also wir dürfen scheitern. Wir dürfen immer wieder scheitern. Und das finde ich einfach das Glückliche daran, dass dadurch kommt die Leichtigkeit. Also die Leichtigkeit ist auch bei großartigen Künstlern ist immer, die können Fehler machen. Das stört gar nicht. Da kommt die Energie insgesamt darüber. Ja? Und das ist das Lebendige. Also dieses Lebendige, das brauchen wir mehr. Danke.
Ja. Und dieses Fehlermachen, das soll sich nur unter bestimmten Werten abspielen. Nämlich, ohne dass ich wem anderen damit Schaden zufüge. Wenn ich diese Wertigkeit dem zugrunde lege, dann gebe ich dann hundertprozentig recht. Genau, das ist es nämlich, ja. Ja, ja. Und das meine ich, entsprechende Grundwerte allen Tun zugrunde zu legen, dann da haben wir uns alle leichter und dann hätten wir weit mehr Energie und Lebensfreude etc. etc.
Und Lebensglück.
Und Lebensglück.
Ja, Lebensglück. Und das ist für mich das Stichwort jetzt für den finalen Satz. Wir schauen auf die Uhr. Ich habe da immer, wenn ich Glück höre, meine Schwester im Kopf, die ihrer Tochter, die aufsässig, renitent und unzufrieden war, eines Tages schon leicht im Zorn sagte laut: Jetzt seid doch endlich einmal glücklich! Ja? Und das muss auch einmal gesagt werden, ja? Genauso wie die Dinge, die auf Sie zukommen, Damen und Herren. Im Kepler Salon am 9. Februar, Montag, 9. Februar, die spanischen Zigeuner, der Flamenco ist unser Thema. Susanne Zeiling ist zu Gast, sie ist Flamenco-Journalistin. Am Montag, 16. Februar, etwas, das mir am Herzen liegt, 19.30 Uhr, geht es um Fundamentales, Glaube, Wissen, Hoffnung. Die Original-Linzer Worte sind zu Gast, deren Teil ich auch sein darf. Die Frau Meindl ist auch dabei und der René Monet. Wir werden uns über das Format Lesebühne unterhalten. Wir werden auch eine Lesebühne hier veranstalten. Es wird, glaube ich, lustig und es wird satirisch.
Es ist Rosenmontag.
Und es ist Rosenmontag. Und wie der Titel Glaube, Wissen, Hoffnung schon sagt, werden wir keine Ahnung haben, was wir machen werden. Das Publikum darf auch verkleidet kommen, sagt die Präsidentin der Linzer Lesebühne. Sie müssen aber nicht. Sie müssen aber nicht, sie gefallen mir so, wie sie sind. Auch. Also wie gesagt, die Linzer Lesebühne ist zu Gast. Es wird lustig. Es gibt auch eine Tombola des Grauens. Sie werden mit Dingen nach Hause gehen, die Sie bestimmt nicht brauchen. Wollen Sie Informationen über das weitere Programm? Können Sie sich hinten im Buch eintragen oder Sie schauen auf die Homepage. Ich darf Sie noch einladen, hier zu bleiben und hinten noch ein Getränk zu nehmen, mit uns zu plaudern. Wir sind noch ein bisschen da. Und mein Dank gilt Ihnen natürlich zuvorderst und dem Herrn Christoph Wiesmeier, Herrn Gerald Meyer und unserem Norbert Traböger. Danke, schönen Abend.